Guten Morgen und herzlich willkommen zur Osterpredigt, Ostern 2022. Es ist was Wunderbares, dass wir zusammen sein können und dass wir uns auf das besinnen können, was dem Leben Sinn gibt. Begegnung mit dem Leben. Das ist die Einladung zu diesem Gottesdienst, die Einladung zu einem Leben mit dem Lebendigen. Krieg in der Ukraine, Pandemie, Zerstörung, Verwüstung, zerstörte Städte, zerstörte Leben, zerstörte Häuser, zerstörte Existenzen, zerstörte Hoffnungen. Müsste es da nicht heißen, Begegnungen mit dem Tod? Sind die Christen Schönredner? Doch das ist nicht die ganze Wirklichkeit in dieser Welt. Eine berührende, europaweltweite Welle der Hilfsbereitschaft wird deutlich. Da sagen viele, viele Menschen in unserem Land, europaweit, wir helfen zu überleben. Wir stehen als Menschheitsfamilie zusammen und opfern unser Geld, unsere Zeit, unsere Wohnung, unsere Unterkünfte für die, die Not haben, für die Kriegsflüchtlinge. Wir hoffen auf Frieden. Was hat Krieg, Sterben, Tod mit Ostern zu tun? Ostern, nur wie es einmal ein zugereister Fremder in Deutschland mal gesagt hatte, ja, Weihnachten, das ist das Tannenbaumfest und Ostern ist das Hasenfest mit Eiern. Das ist das, was die Menschen heute so wahrnehmen und das, was die so bewegt. Ein Hase ist doch ein niedliches Tier, oder? Und Kuscheltier und Eier, ja. Kann man schön bunt malen, ist doch klasse. Und zu Ostern. Aber ist das der Inhalt von Ostern? Was haben wir denn daraus gemacht? Das ist so eine bestimmte Hilflosigkeit, wie man damit umgeht. Ostern. Gegen Tod und Hoffnungslosigkeit bekennen die Christen weltweit seit 2000 Jahren. Jesus war tot und er ist auferstanden. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Leben siegt. Begegnung mit dem Leben steht auf dem Einladungsflyer. Eine Frau steht heute im Brennpunkt der Predigt. Maria aus Magdala. Diese Frau hatte eine tiefgreifende Erfahrung durch und mit Jesus gemacht. Jesus hat sie aus der Macht böser dämonischer Mächte, die ihr Leben verwüsteten, befreit. Sie hat das erste Mal durchatmen können und aus tiefer Dankbarkeit gehörte von da an ihr ganzes Leben diesem wunderbaren Herrn. Sie teilte mit anderen Frauen und Männern die umfangreiche Reisetätigkeit Jesu in Israel und erlebte die Wunder Jesu hautnah. Sie war Augenzeugin, Ohrenzeugin seiner Predigten. Und für Maria war Jesus der persönliche Herr und Heiland. Ihr Held, Jesus mein Held, ihm verdanke ich alles. Und jetzt hat ihr Leben plötzlich Sinn und Inhalt. Jesus hatte ihr Wertschätzung und Bedeutung gegeben, hatte die Todesmächte in ihrem Leben zunichte gemacht. Und sie bewegte sich nun auf einem neuen Weg der Hoffnung. Nun wurde bestimmt alles gut. Jesus war da. Ich bin bei Jesus. Da sind andere. Ich teile das Leben mit meinem Herrn. Alles verdanke ich dir, Jesus. Doch dann zerplatzten ihre Hoffnungen durch diesen unfassbar wilden Mord. Die Neider Jesu hatten ihn durch Intrigen und Verleumdungen am Kreuz hinrichten lassen. Und naja, brutal durch einen korrupten Regierungsbeamten. Der wollte lieber der Freund des mächtigen Kaisers in Rom bleiben, als ehrlich und gerecht zu urteilen. Und Jesus? Jesus starb qualvoll am Kreuz. Sein Leichnam wurde in einer Felsenhöhle bestattet. Da gab es Augenzeugen. Da gab es Menschen, die ihn vom Kreuz abgenommen haben. Da gab es Menschen, die ihn in Leichentücher gewickelt haben. Aus und vorbei. Maria Magdalena mit anderen Frauen sah das. Nichts blieb Maria aus Magdala übrig als ihr Entsetzen und eine abgrundtiefe Trauer. Ja, Trauer trieb sie an jenem Sonntagmorgen zum Grab. Sie wollte Abschied nehmen. Abschied nehmen. Ein letztes Mal. Noch einmal den Leichnam ihres toten Herrn sehen. Abschied nehmen. Und dann sich abzufinden mit dem Endgültigen. Jesus, ihr Retter und Herr, war tot und begraben. Die nächste Folie. Das bewegt uns in der Predigt. Die Suche nach dem Toten, die Begegnung mit dem Fremden, das Erkennen des Auferstandenen und der Auftrag des Lebendigen. Das Erste, die Suche nach dem Toten. Häufig sagen die Leute, ihr kennt das auch alle, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Und als ich junger Mensch war, wisst ihr, da denkt man nicht an den Tod, da ist man unsterblich. Ich sage das mal so, provokativ. Und dann sterben auf einmal Schulkameraden, dann kommt ein tragischer Unfall dazwischen. Einige Jahre älter als man selber. Und dann ist man auf einmal wachgerüttelt. Dann ist man nicht mehr unsterblich, dann hat der Tod eingeschlagen in unmittelbarer Nähe. Also so einfach ist das mit dem Tod nicht. Und so einfach lässt sich das immer nicht so sagen. Der Tod gehört mal nun zum Leben dazu. Natürlich erleben wir das. Trotzdem möchten wir eigentlich den Tod nicht in unserem Leben haben. Es sei denn, es geht uns so schlecht, dass er uns wie eine Erlösung vorkommt. Im Grunde bleibt der Tod der schwarze Fremde, der düstere Feind des Lebens. Die Bibel redet auch von Tod. Die Bibel redet auch von Sterben. Die Bibel redet sogar von einem zweiten Tod. Und sie meint da mehr als nur das Erlöschen dieses irdischen Lebens. Sie meint damit die abgrundtiefe Trennung von Gott. Der Mensch ist abgekoppelt vom Leben. Abgekoppelt. Das kennen wir vielleicht, die Modelleisenbahner unter uns, wenn sie dann einen Zug haben und die koppeln dann die Anhänger ab. Die bleiben dann zurück und die Lok fährt weiter. Manchmal klappt das nicht. Elektronik hin, Elektronik her. Abgekoppelt sein von Gott. Da ist keine Verbindung mehr. Der Mensch ist verloren, weil er gottlos ist. Wie ein Schlüssel ist er verloren, den man sucht und der nicht an seinem gewohnten Platz ist. Suche nach dem Toten. Maria sucht den Toten. Maria wollte Jesu Leichnam die letzte Ehre erweisen. Wir lesen, Maria blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor ins Grab, in die Felsgrotte, in das Felsengrab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel und Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Wisst ihr, selbst diese letzte Ehrerweisung des Leichnams wurde ihr scheinbar verwehrt. Was für ein Schlag! Auch das war Maria nicht vergönnt. Jesu Leiche war verschwunden. Anstelle dessen sitzen zwei Lichtgestalten dort, wo er zur letzten Ruhe bestattet war und stellen Maria eine seltsame Frage. Es erinnert mich an eine schreckliche Flugzeugkatastrophe, bei der nichts als kilometerweit verstreute Trümmer und Leichenteile übrig blieben, die erst mühevoll identifiziert werden mussten. Die Angehörigen, denen dann diese Überreste zur Bestattung übergeben wurden, waren untröstlich, aber doch irgendwie erleichtert, wenigstens ein kleines bisschen Körperteile von ihren Lieben die letzte Ehre in einem Grab erweisen zu können. Viel schlimmer ist es, wenn ein Mensch ganz verschwunden ist und materiell buchstäblich nichts mehr vorhanden ist. So erging es der Maria von Magdala. Jesu Leichnam war verschwunden. Ein Schock, ein Schmerz, dann die scheinbar so unpassende Frage: Frau, was weinst du? War das nicht klar? War diese Frage nicht schrecklich deplatziert und gefühllos? Diese Engelerscheinungen schocken Maria gar nicht. Sie reagiert, sie hört die Frage und sie reagiert eigentlich ganz normal. Sie beantwortet die Frage, als ob die ganze Situation für sie ganz normal ist. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Maria realisiert in ihrer Trauer nicht die Realität und das Licht, was in dem dunklen Grab ist. Sie hatte diesen Trauertunnelblick, der nichts anderes wahrnahm als nur Schmerz, als nur Verlust, als nur Zerstörung, als nur Hoffnungslosigkeit. Warum weinst du? Wen suchst du? Maria, sie realisiert nicht, dass da mehr sein könnte als ein leeres Grab. Dass da mehr sein könnte als ihre Tränen, ihre Trauer über dem tragischen Verlust. Das kam mir gar nicht in den Sinn. Warum auch? Ihr Lieben, Trauer und Tränen. Ja, wir werden und wir dürfen weinen und trauern. Das gehört zu unserer Würde als Menschen. Weinen ist nicht nur Frauensache. Selbst Jesus hat geweint, als er vom Tod seines Freundes Lazarus hörte. Es wird bis heute und in alle Ewigkeit, solange wie diese Welt besteht, es wird gelitten, nicht in alle Ewigkeit, aber solange diese Welt besteht, es wird gelitten, es wird gestorben. Da sind Tränen und Trauer sehr verständlich und, meine Lieben, sehr menschlich, sehr menschlich. Vielleicht brauchen wir als Christen ein sensibleres Empfinden für Trauernde. Ich weiß es nicht, ich vermute es an manchen Stellen. Schnell sind wir mit uns liebgewordenen Bibelversen und Liederversen an der Hand und überreichen die und sie verfangen gar nicht. Und wir denken uns so innerlich, ich habe meine Schuldigkeit getan. Ich möchte keinem Unrecht tun. Aber vielleicht brauchen wir auch als Christen ein sensibleres Empfinden für Trauer und für Trauernde. Mehr Liebe und Einfühlungsvermögen. Nicht umsonst sprechen wir von Trauerarbeit und Trauerbewältigung. Es bereitet Mühe, mit Trauer fertig zu werden. Und die Bibel, sie erinnert uns so praxisnah, indem sie sagt, weint mit den Weinenden. Die Gemeindefamilie der Christen ist eine Freude, eine Liebes- und eine Trauergemeinschaft. Sich miteinander freuen, einander lieb haben und miteinander trauern zu können, ist ein ganz, ganz großes Glück. Der trauernde Mensch merkt, ach, ich bin ja offensichtlich doch nicht allein in meinem Schmerz. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Welche Vorstellungen von Jesus hast du? Ist er nur ein großer Lehrer, aber tot wie alle anderen? Viele besichtigen prachtvolle Kirchengebäude, nur aus kulturellen Gründen. als Bildungsinhalt ohne Nährwert für das eigene Leben, benutzen Kruzifixe als fromme Glücksbringer, zünden Kerzen vor leblosen Statuen an und erhoffen sich aus Stein und Holz Hoffnung und Zuversicht. War es das? Tote Gegenstände, Erinnerungen an längst überholte Glaubensinhalte? Suche nach dem Toten. Suchen wir in diesem Sinne einen toten Jesus? Statuen und in leblosen Denkmälern, Statuen und Kruzifixen. Ein Jesus, den wir konserviert haben in sentimentalen Gefühlen der Vergangenheit, in verblassenden Erinnerungen. Und was gibt uns denn dann Trost, wenn wir trauern? Ein zweites, Begegnungen mit dem Fremden. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Auch jetzt ist Maria unserem persönlichen Empfinden sehr nah. Irgendwas veranlasst sie, sich umzudrehen, und sie nimmt da einen unbekannten Mann wahr. Seine Frage ist dieselbe, die sie schon mal gehört hat. Warum weinst du? Wen suchst du? Maria erkennt nur das Nächstliegende. Das könnte einer sein, der über ihren Verlust helfen könnte. Eine Bitte an den vermeintlichen Gärtner. Der Gärtner, ihr Lieben, ist nicht immer der Mörder, wie in manchem Krimi. Heute sind Bestatter froh über gute Kontakte zur Friedhofsverwaltung und zu Friedhofsgärtnern. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Dann hole ich ihn wieder. Wenn du der Gärtner bist, dann weißt du Bescheid. Das ist das, was Maria will. Das möchte sie, den Leichnam des toten Meisters holen. Wenigstens das. Sargbestattungen, Urnenbestattungen, Seebestattungen, Friedwälder. Heute gibt es eine sehr vielfältige Bestattungskultur. Aber immer geht es um die sterblichen Überreste eines oder einer Verstorbenen. In meinen Trauergesprächen erfrage ich dann die religiöse Bindung der oder des Verstorbenen oder auch der Angehörigen. Dann kommt heraus, naja, mit dem lieben Gott haben wir nichts an der Mütze. Okay, dann weiß ich Bescheid. Oder man ist aus Frustration und Enttäuschung aus der Volkskirche ausgetreten. Da ist Gott der Fremde, wie ein Gärtner, der Unbekannte, der Unerkannte oder sogar der, den es nicht gibt. Manchmal öffnen sich Angehörige im Trauergespräch, um dann doch von ihren Erfahrungen und ihrem Glauben, wenn er noch so klein war und noch so gering war, zu erzählen. Und dann kann ich sagen, dass dieser auferstandene Herr an manchen Stellen im Leben nicht erkannt und als befremdend wahrgenommen wird. Und dann kann ich in meiner Trauerrede von dem Unbekannten und Fremden, der vielleicht wie ein Gärtner erklärt wurde, auf Jesus, den Auferstandenen, hinweisen. Gott stellt uns Fragen, die uns unpassend erscheinen. Wo willst du hin mit deinem Leben? Wo willst du hin mit deinem Leid, mit deinem Kummer, mit deinen Fragen? Warum weinst du? Wen suchst du? Ja, wen suchen wir auf unserem Lebensweg? Wer gibt uns Sinn? Wer gibt uns Antwort auf unsere Fragen? Wer trocknet unsere Tränen? Wer tröstet uns in unserer Trauer? Jesus fragt uns nicht, um uns noch tiefer durch seine Fragen in unsere Not zu stürzen. Jesus fragt uns auch heute, vielleicht auch durch diese Predigt, er fragt dich, um dir zu helfen. Jesus nimmt Anteil an deinem Leben. So ist er. Ihn rührt, was dich bekümmert. Seine Fragen zielen auf das, was dich bewegt. Das dürfen wir ihm dann auch im Gebet sagen. Das ist uns oft nicht bewusst. Ihr Lieben, wir sind so begriffsstutzig. Das soll Jesus sein? Das ist doch befremdend. Begegnung mit dem Fremden. Wo ist der Gott als der Unerkannte und der Fremde? Ja, als der ganz andere, als der Gärtner begegnet. Ein drittes. Maria, sagte Jesus, erkennen des Auferstandenen. Da wandte sie sich um und rief Rabuni, das bedeutet lieber Meister. Sie dreht sich um und sie hört eine vertraute Stimme. Was muss diese Stimme für einen Klang gehabt haben für sie? Nur ein Name, nur ihr Name, kein anderer Name. Nicht rechts und links gucken, Maria, ich bin gemeint. Das ist Jesus, der hat immer so zu mir geredet, der hat mich angesprochen, ich persönlich bin gemeint. Was sollte das wahr sein, sollte erleben? Maria begreift das Unbegreifliche, den Unbegreiflichen. Und sie will ihn festhalten. Nie mehr loslassen. Er soll bleiben. Alles andere ist ihr egal. Und Jesus sagt, halte mich nicht fest. Klammere dich nicht an mich. Das ist auch eine andere mögliche Übersetzung. In meisten Übersetzungen steht hier, berühre mich nicht. Macht eigentlich hier keinen Sinn, weil Jesus dem Thomas gesagt hat, berühre mich und glaube. Und im ersten Johannesbrief steht, was wir gesehen, was wir gehört haben, was wir betastet haben vom Wort des Lebens. Das waren Augen, Ohren und Tastzeugen. Deswegen macht das keinen Sinn, das hier genau zu übersetzen. Und diesem griechischen Wort in der Grundsprache, haptomai, steckt auch das Wort drin, halte mich nicht fest. Und das macht Sinn. Halte deine alten Erfahrungen mit mir nicht fest. Glaube muss frisch sein. Glaube ist nicht auf die Vergangenheit fixiert, so wichtig Glaubenserfahrungen sind. Halte mich nicht fest, halte deine Glaubensüberzeugungen aus der Vergangenheit nicht fest. Lass dich von mir hinterfragen, lass dich von mir auf einen neuen Weg führen. Alles frisch. Jesus lebt. Als ich diesen Ruf Jesu vor vielen Jahren hörte, in einer Predigt, junger Mann, steh auf, folge mir. Da wusste ich. Nicht links und rechts im Gottesdienst, wo die Menschen saßen. Nicht, das sollte der mal hören. Hoffentlich hat die jetzt aufgepasst. Ich wusste, Jesus ruft mich. Junger Mann, komm, folge mir. Und ich habe mich dann bewegt. Ich bin dann aufgestanden. Ich bin dann zum Gebet hingegangen und habe diesem Herrn, den ich vom Hörensagen kannte, mit dem ich bestimmte kindliche Erfahrungen in meiner Vergangenheit gemacht habe, gesagt, Herr, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Ich weiß nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Ich habe jetzt deinen Ruf gehört. Ich gucke auch nicht auf andere. Ich frage auch nicht, was mit meiner Familie ist. Ich gucke auch nicht auf die vielen Zweifel, die ich in meinem Leben habe. Herr, du hast mich gerufen. Dein Ruf war hell und klar, unverwechselbar, keine Fragen mehr. Ralf, komm, folge mir. Und das ist das, was ich euch heute als Botschafter Jesu weitergeben kann. Und ihr setzt mal bei dem Namen Maria euren Namen ein. Johanna, folge mir nach. Priska, Silas, folge mir nach. Wolfgang, Monique, Raimund, Brigitte, Gilmaz, folge mir nach. Jesus ist auferstanden. Und dann passiert was mit seinen ungläubigen Jüngern. Ich lese uns mal Lukas 24. Während sie noch am Erzählen waren, stand auf einmal Jesus mitten in ihrer Mitte mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schrecken, denn sie meinten, sie sahen einen Geist. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solch ein Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut meine Hände und meine Füße. Hey, ich bin es wirklich. Und überzeugt euch selber, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß vor ihren Augen. Ist das ein Knaller? Hey, ist das ein Knaller? Jungs, kommt mit nach Nordsee. Ich gebe einen aus. Bratfisch. Ist das ein Knaller? Ist das ein Hammer? Und das ist die Nagelprobe, ihr Lieben. Wenn wir sagen, dass Jesus auferstanden ist, glauben wir, dass dieser auferstandene Jesus gebratenen Fisch gegessen hat? Ich meine, mehr kann man doch von einem Zeugen nicht verlangen, dass er das sagt. Und wie verrückt wäre denn das, wenn er sich das ausdenken würde und aufgrund von bestimmten Lügen, Interpretationen und Mythen sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, wie diese 12 Jünger. Bis auf Johannes ist jeder umgekommen durch den Zeugentod. Und viele andere Christen auch. Und die Frage, die Jesus uns stellt, glaubst du, hörst du, wo hat Jesus dich mit deinem Namen, dich persönlich angesprochen? Und hey, wie antwortest du diesem großartigen Herrn? Hier bin ich oder keine Zeit. Was wird meine Familie sagen? Ich bin katholisch, ich bin evangelisch, ich gehe doch zum Gottesdienst. Ich habe den Dackel von dem Pastor spazieren geführt. Also du siehst, ich habe schon irgendwie Kontakt zu den frommen Leuten. Und Jesus sagt, Maria, was sagen wir? Ein letztes, Auftrag des Lebendigen. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern und zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihnen gesagt hatte. Der Herr Jesus ist so einfühlsam und auch so großartig. Er befreit Maria von ihrem Klammergriff. Sie muss loslassen, um zu begreifen. Ich weiß nicht, was wir so krampfhaft festhalten in unserem Leben. Was uns so wichtig ist, dass wir vielleicht Jesus an die zweite Stelle setzen. Und Jesus sagt, das reicht mir nicht. Die Silbermedaille ist absolut zu wenig für mich. Ich will den ersten Platz. Lass los. Lass doch los. Und folge mir. Sie lässt los. Und sie begreift, da gibt es Größeres und viel Gewaltigeres als meine festgehaltenen, umklammerten irdischen Hoffnungen und Erfahrungen. Ich muss loslassen und zu einer Erfahrung und einer Wirklichkeit befreit werden, die den Tod nachhaltig überdauert und mir eine nachhaltige Perspektive für mein irdisches Leben, so lang oder so kurz es dauert, gibt. Das Leben, das Jesus schon jetzt inmitten einer von Tod und Zerstörung ächzenden Welt schenkt, ist ein Leben in Ewigkeit im Vaterhaus Gottes. Lass das Alte los, mein Lieber, meine Liebe. Alle vermeintlich liebgewonnenen Prägungen, lass dich befreien für das neue Leben. Gewöhn dich an anders. Gott handelt anders im Alten Testament mit Israel als heute mit den Glaubenden seiner Gemeinde. Damals nicht schlecht, aber anders. Er handelt anders durch Jesus damals, als die Menschen von ihrem Erretter erwarteten. Eben nicht durch politische Befreiung, sondern er kam als Diener, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Er durchbricht dabei gesellschaftliche Konventionen, stößt die Religiösen nachhaltig vor ihre frommen Stirnen, um deutlich zu machen, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Maria, lass mich los und erfülle meinen Auftrag. Sage meinen Brüdern, wir sind aufgerufen zu einem Vertrauen an Jesus Christus, an das Leben, das nur er gibt. Weitersagen, dass wir Hoffnung haben. Weitersagen, dass uns mehr bewegt als das Warten auf den Tod und Sterben. Weitersagen, dass wir eine ewige Heimat haben. Weitersagen, dass wir Wohnungen im Vaterhaus Gottes haben. Weitersagen, dass wer Jesus vertraut, dass er auch Gott findet. Weitersagen, sage es meinen Brüdern. Ich werde auffahren zu eurem Gott und zu meinem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er ruft uns schon hier und jetzt in die Gemeinschaft der zurückgeholten Irrenden. Meine Lieben, wir sind alle in die Irre gegangen in unserem Leben und wir sind zurückgeholt worden. Er ruft uns in die Gemeindefamilie der von Gott geliebten und wertgeschätzten Menschen. Auf dem Einladungsflyer zu diesem Ostergottesdienst könnt ihr lesen: Sei dabei, wenn wir gemeinsam auf eine Story schauen, die in dieser Welt etwas Grundlegendes verändert hat. Es geht um eine Begegnung, die auch dein Leben ganz neu mit Hoffnung erfüllen kann. Maria wird überwältigt durch die Begegnung mit dem Leben, mit Jesus. Sie lässt los, sie macht sich auf zu den 11 Jüngern. Leute, ich bin Jesus begegnet, ich bin dem Leben begegnet. Jesus lebt und das hat er mir gesagt. Maria wird zur Botin der Auferstehung, der Himmelfahrt und im weiteren Sinn Botin von Pfingsten. Denn was passierte, als Jesus in den Himmel auffuhr? Das müssen wir, die wir die Bibel haben, in einem großen Zusammenhang sehen und begreifen. Jesus sagt bei anderer Gelegenheit zu seinen verständnislosen Jüngern, bei seinen Abschiedsreden: Wenn ich nicht hingehe ins Vaterhaus, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch, den ich euch senden werde. Der wird in euch sein in Ewigkeit. Also eine völlig neue Präsenz des lebendigen Gottes, eine sehr viel intimere, persönlichere Nähe Gottes verspricht Jesus. Deshalb muss er losgelassen werden. Deshalb ist er ins Vaterhaus gegangen, um uns Wohnungen zu bereiten, um uns den Geist Gottes, diese heilige und liebevolle Majestät zu schenken. Und dieser Geist wohnt in jedem, der Jesus von Herzen aufgenommen hat. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja. Brauchen wir mehr als den Heiligen Geist? Nein. Brauchen wir mehr als Jesus? Nein. Brauchen wir mehr als den Vater? Nein. Diese drei kommen immer zusammen. Immer. Jesus kommt zu uns im Heiligen Geist. Maria, eine Apostelin, gesandt zu den Aposteln. Das hat schon ein Kirchenvater bemerkt. So nannte sie schon ein Kirchenvater. Apostola Apostolorum. Ob Maria diesen Auftrag in ihrer ganzen Dimension begriffen hat, ich denke wohl eher nicht. Aber sie tat, was der Herr ihr aufgetragen hat. Tun, was der Herr will. Weitersagen, was der Herr gesagt hat. Mehr nicht. Nicht alles wissen zu müssen. Nicht Gottes geheimer Rat sein zu können. Nicht alles begreifen zu müssen, was Gott vorhat, wie er ist. Weitersagen, was Jesus uns anvertraut hat. Wir sind hineingenommen als Schüler und Schülerinnen in den Auftrag Jesu. Geh hin. Geh hin und sag's. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen. Jesus schämt sich unser nicht und nennt uns verlorene und wiedergefundene Menschen. Hallo, ich der Lebendige, ich bin euer Bruder. Maria aus Magdala, Apostelin der Apostel, eine Gesandte zu den Gesandten. Eine Frau verkündet Männern, dass Jesus auferstanden ist. Ermutigung für die Furchtsamen, für die Bangebuchsen, die sich verbarrikadiert haben aus Angst, dass sie auch zu Tode kommen vor den Verfolgungen der Juden. Stärkung für die Geflohenen. Alle haben Jesus verlassen dort im Garten. Alle haben Fersengeld gegeben, haben Schiss gehabt, obwohl sie vorher gesagt haben, wir wollen unser Leben für dich lassen. Hoffnung, Stärkung für die Geflohenen, Hoffnung für den Verleugner Simon Petrus. Jesus lebt und das hat er mir gesagt. Berührt das unsere Herzen 2022? Verändert das dein Denken entzündet das neue Freude und neue Hingabe. Maria Magdalena, sie war eine Frau in einer engen Verbindung zu Jesus, mit einem hohen Maß an Treue, Stärke und Mut. Frauenpower, eben. Ein Vorbild an Hingabe auch für mich. Die gute Nachricht inmitten aller schlechten Nachrichten ist, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Glaubst du das? Dein Blick für die Zukunft ändert dein Verhalten in der Gegenwart. Ostern immer am Sonntag. Am ersten Tag der Woche ist Jesus auferstanden. Sonntag, Auferstehungstag. Zu Beginn jeder Woche erinnert Gott dich in seiner Barmherzigkeit daran, hallo meine Liebe, hallo mein Lieber, erster Tag der Woche, Auferstehungstag, Sonntag, Jesus ist auferstanden. Begegnung mit dem Leben. Wer das begriffen hat, der kann den Sonntag ganz anders wertschätzen und ausfüllen. Da ist Langeweile kein Thema mehr. Oder doch? So kannst du als Mensch, der Jesus vertraut, in jede neue Woche starten. Mit dem Auferstehungstag, mit der lebendigen Hoffnung, mit gestärktem Glauben, mit einem unvergleichlichen Auftrag. Ich wünsche euch gesegnete Ostern, einen gesegneten Sonntag. Mein Lieber, meine Liebe, jetzt kommt meine Frage. Wie geht es dir am Ende der Predigt? War etwas für dich dabei? Amen.